Möchte uns heute Morgen zwei Personen in den Mittelpunkt stellen. Wenn ich ganz genau bin, sind es nicht zwei Personen, sondern zwei Ehepaare. Und wenn ich noch genauer bin, dann sind es zwei Familien. Und zwar, ich denke, der eine ist uns wohl bekannt, der zweite weniger. Trotzdem hängen sie miteinander zusammen. Und wenn man die Bibel ganz sachlich liest, dann geht sie davon aus, dass die Erlösung alle Menschen betrifft. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann bekommt er die Erlösung, das ewige Leben als Gnadengabe. Und dann kommt dieser Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, wo ein Mensch langsam aber sicher immer mehr vom Jesus ergriffen wird und wo auch seine seelischen Zustände langsam von Gott geheiligt werden. Aber der Charakter eines Menschen, den er hat, den hat er zuerst mal. Das heißt, wenn jemand sich bekehrt und wiedergeboren wird und gerettet wird, bekommt er die Gnadengabe des ewigen Lebens. Wenn er ein eher zurückhaltender, phlegmatischer Mensch ist, dann ist er das auch weiterhin. Wenn er ein Feuerkopf ist, dann ist er weiterhin Feuerkopf. Natürlich soll diese Charaktereigenschaften geheiligt werde, aber es ist zuerst schon mal einfach da. Und darum sagt die Bibel, dass es auch ein Kampf ist. Und das ganze geistliche Leben, die Nachfolge, ist ein Kampf. In Epheser 6, 12 sagt Paulus, jetzt kommt etwas Erschwerendes zu. Er sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, da ist einfach ein Fakt, eine Tatsache. Wir haben hier mit unserem eigenen Wesen zu kämpfen und der Teufel nutzt das gnadenlos aus durch seine Dämonen und schießt uns hier psychisch einfach an. Das ist einfach Fakt, dieser Kampf. Ja, ich sage es jetzt mal ungeschützt, in der erste Liebe und am Anfang hast du ja immer noch die Hoffnung, dass du sagst, hey, irgendwann hört's auf, dann habe ich's im Griff. Aber ist halt Fakt, ich bin jetzt 45 Jahre gläubig. Im Gegenteil, je älter du wirst geistlich, je mehr erkennst du Dinge, die du vorher nicht erkannt hast. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 4, am Ende, bevor er stirbt, das ist ja sein Testament, 2. Timotheus 4 ist das Testament des Paulus, und er sagt hier, kurz darauf wird er Märtyrer, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und da steht ein Wort, wir kennen es aus der Medizin, die Wortwurzel Agonie, also ein Kampf auf Leben und Tod, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Er sagt jetzt was ganz Interessantes. Er sagt, der ganze Kampf geht nur darum, trotz aller Umstände, trotz aller eigenen Schwäche, trotz aller Einschränkung, den biblischen Glauben zu halten. Da spielt auch keine Rolle, was bei mir die Schwäche ist, was bei anderen Menschen die Schwäche ist, wer mich ärgert, wer mich nicht ärgert, vielleicht ärgere ich mich selber, es spielt überhaupt keine Rolle. Auch die Ergriffe des Teufels spielen keine Rolle. Es geht nur darum, den Glauben zu halten. Und das ist das, was Paulus sagt. Er letztendlich will hier einfach überwinden, das hat er getan. Das ist das Programm. Er sagt ja im Korintherbrief, Kapitel 11, dass er unser Musterbeispiel ist. Nun haben wir ja im Alten Testament wunderbare Dinge. In 1. Korinther 10 erklärt die Bibel, dass die ganzen Begebenheiten, die hier geschehen sind, von Mose angefangen, wir haben heute Morgen ja bei Mahls Passa gehabt, sagt er, Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns geschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meine erstehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Er sagt also ganz klar, Gott kontrolliert. Es wird uns nichts geschehen, das über unsere Kraft geht. Aber er sagt, wir müssen aus dem Alten Testament lernen, wie das funktioniert, wie man das macht. Das wollen wir heute Morgen tun. In Römer 15, Vers 4, Da sagt die Bibel noch zusätzlich etwas, und zwar, sie zeigt, dass das nicht negativ gemeint ist. Sie sagt, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Das heißt, die Bibel sagt, wenn du selber die richtige Haltung dem Herr Jesus gegenüber einnimmst, also ausharrst, das heißt, nicht in Panik gerätst, nicht die Nerven verlierst, dann wird das Alte Testament, wenn du es liest, wird dir Mittel liefern, wie du den Glauben halten kannst, trotz widriger Umstände. Die widrigen Umstände können bei mir selber sein, Gesundheit, Krankheit, Charakter, die können in der Familie sein, in der Ehe, bei den Kindern, im Beruf, in der Gemeinde, spielt überhaupt keine Rolle. Hier haben wir was Wunderbares. Er sagt praktisch, wenn du die richtige Haltung einnimmst und du bleibst, ich habe mir so gemerkt, den Kopf einziehst, nicht in Panik gerätst, nicht durchdrehst, sondern einfach ruhig bleibst, dann wirst du durch das Alte Testament einen Schlüssel bekommen, wie du, wie der Paulus, diesen Glauben halten kannst. Und die zwei Ehepaare, die ich heute zeigen will, oder die zwei Familien, das sind die vom Abraham und vom Lot. Es gibt wohl kaum krassere Gegensätze. Interessant ist, wenn man jetzt die Bibel ganz sachlich liest, Römer 4,11 sagt ganz klar, Abraham ist der Vater der Gläubigen. Er ist das Musterbeispiel für den guten Gläubigen, für den, der Gott dient, der gegen alle Widerstände glaubt, der die größten Prüfungen erlebt und trotzdem schwach ist. Erinnert euch, er ist voll Glaube. Er glaubt, als das Messer zückt, als Isaak auf dem Altar liegt, er glaubt, wenn er ihn ersticht, dass Gott ihn auferweckt. Steht glasklar in der Bibel. Im Neuen Testament wird ganz klar gesagt, er hat geglaubt, dass er ihn wieder auferweckt. Also er hat gigantischer Glaube gehabt. Aber an anderer Stelle gibt er seine Frau als seine Schwester aus, sie war immerhin seine Halbschwester, war also keine Lüge, sondern Halbwahrheit, aus lauter Angst, aus lauter Unglaube, weil er Angst hat. Und er sagt dann noch, ich dachte, da ist keine Gottesfurcht. Also wieder das furchtbare, ich dachte. Also er ist ein Mensch mit völliger Schwäche und trotzdem geistlich stark. Und das ist eigentlich das Ziel. Trotz aller Schwäche geistlich stark zu sein. Lot ist ein anderes Kaliber. 2. Petrus 2, Kapitel 7. Und hier haben wir etwas, das mich doch erschüttert. Bei allen diesen Dingen spielt die Ehe eine Rolle. Und zwar, ich sage es einmal so, die Bibel sagt, sie werden ein Fleisch werden. Du bist, wenn du heiratest, bist du mit dem nächsten Menschen, der dir am nächsten steht, bist du eins. Und jetzt kann es sein, die Frau ist das schwächere Glied in der Kette oder der Mann ist das schwächere Glied in der Kette. Da gibt es keine Regel. Und wichtig ist, zum Beispiel bei Lot, das ist ganz wichtig, 2. Petrus 2, Vers 7, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandler der Frevler geplagt worden war. Also die Bibel sagt klipp und klar im Neuen Testament, Abraham war Vater der Gläubigen, ohne Frage, unser Musterbeispiel, ein Musterbeispiel für den Wiedergeborenen, ein alttestamentlicher Gläubiger. Aber Lot, sagt er, war genauso gerecht, auch gerettet, auch ein Gotteskind, neutestamentlich gesehen, aber er wurde geplagt. Und jetzt siehst du etwas, und zwar, ich möchte es mal so überschreiben, der eine wandelt im Geist trotz aller Schwäche, der Abraham überwindet, hält den Glauben, wird zum echten Sieger in diesen Kämpfen, und der Lot überwindet nicht, wird nicht zum Sieger, sondern löst eine Katastrophe nach der anderen aus. Wisst ihr, was das Dramatische ist? Wenn das tatsächlich unsere Musterbeispiele sind, laut 1. Korinther 10, Hebräer 10, 1 sagt, das Schattenbild ist für uns, und genauso laut Römer 15, dann ist das bei uns genauso möglich. Das heißt, ich kann als Wiedergeborener geistlich Haltungen einnehmen, dass ich trotz aller Schwäche, trotz allen Kämpfen, die mir vielleicht manchmal, sind wir doch ehrlich, auf den Nerv geht, Wem sind die geistlichen Kämpfe noch nicht auf den Nerv gegangen? Also der, wo mir das sagt, ihm geht's nicht auf den Nerv, dem sage ich ins Gesicht, nein, du lügst. Es gibt keinen Gläubigen, der nicht schon geseufzt hat unter diesen Kämpfen und eigentlich nicht mehr wollte und sagt, warum mir? Guck, es sind so kleine Beispiele. Ich beiße seit Jahren in Birne rein. Ist nie was passiert. Jetzt beiße ich in eine Birne rein und denke, da ist ein Stein drin, da sehe ich, sie ist mein Zahn. Es ist da im Kiefer oben drin abgebrochen. Wisst ihr, ich habe gesagt, also zu jedem Zeitpunkt habe ich es brauchen können, bloß heute nicht. Ja, da fragt dich halt keiner, ob es gerade geschickt ist. Wenn es passiert, passiert's. Jetzt kannst du nicht sagen, geistlich, jetzt fange ich an zu wackeln im Glauben, weil der Zahn abbricht. Ja, Entschuldigung. Oder weil du krank wirst. Oder weil dich jemand ärgert. Das ist normal. Das ist dieser Kampf des Glaubens. Wir haben noch kein Auferstehungsleib. Wenn wir mal entrückt sind und Auferstehungsleib haben oder auferstanden sind, dann haben wir das Problem nicht mehr. Im Himmel hast du das nicht mehr. Da hast du keine Zähne mehr aus, ich sag's mal so, menschlichem Material. Aber hier ist ein Kampf. Und jetzt ist halt die Frage, gehe ich den Weg Abrahams oder gehe ich den Weg Lots? Das kann ich selber entscheiden. Wisst ihr, die Bibel sagt nicht, Lot ist wegen dem verloren gegangen. Sondern sie sagt nur, beide sind gerecht. Aber der eine hat ein Leben gelebt, wo am Schluss Gnade und Sieg war. Und der andere hat ein Leben gelebt, wo eine Katastrophe draus geworden ist. Und das haben wir selber in der Hand. Und man ganz ehrlich sagen, wir haben es in der Hand. Abraham, früher hat er Abram geheißen, das heißt ehrwürdiger Vater, wunderbarer Name. Und dann Abraham, wo Gott seinen Namen ändert, oh Gott ändert die Namen, da hieß er dann Vater der Menge, weil er nämlich der war, durch den Gott die ganze Welt segnen wird und durch den er die Gläubiger letztendlich wurzelmäßig, ich sag's mal so, steuert. Wunderbar, Vater der Menge. Ich habe immer lachen müssen, wo ich aus der Verführung der damaligen Pfingst- und charismatischen Bewegung heraus bin, hat sich bei mir der Name auch geändert. Ich muss immer lachen, wenn ich Leute sehe aus meiner alten Umgebung, die redet mich immer nur mit dem alten Namen an, da zucke ich jedes Mal zusammen. Ich habe jetzt wieder eine Schwester getroffen, da ruft sie, Charlie, ich freue mich, dass ich dich sehe. Da habe ich zusammengezuckt, habe gesagt, das ist vorbei. Innerlich, habe ich natürlich nicht öffentlich gesagt. Wisst ihr, und Lot, die Namen haben eine Bedeutung, Gott ändert auch Namen. Und Lot heißt, interessant, Verhüllung, Schleier. Wisst ihr, was Verhüllung, Schleier ist? Was ist, wenn ich verschleiert bin und verhüllt bin? Man sieht es nicht klar. Also da steckt schon im Namen Unklarheit drin. Bei Abraham, ehrwürdiger Vater, Vater einer Menge, der die Verheißung hat. Bei Lot, naja, da ist nicht klar. Und 1. Mose 12, 1 bis 4, da siehst du jetzt, wie Gott in seinem Vorherwisser Abraham raussucht. Und es müsste euch einmal klar sein, Abraham ist im Prinzip, jetzt können wir es drehen und wenden, etymologisch, wie wir es wollen, und jetzt nochmal genau gucken, zu was er gehört hat. Also er ist ein Babylonier, ist ein Heide, ist wie ein Heide, ein absoluter Heide. Gott nimmt einen Totalheide aus dem Umfeld, wo Nimrod, Vorbild für den Antichristen geboren wurde, nimmt er und beruft ihn. Ich lese uns mal die ersten vier Verse vor 1. Mose 12. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen oder Nation und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das steht im Hebräischen sogar, die auf dem Erdboden sind. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Und in 5 heißt dann, er nahm Lot, den Sohn seines Bruders, mit sich. Wisst ihr, die Bibel ist ein Buch, inspiriert vom Heiligen Geist. Da steht kein Komma, kein Satz umsonst, auch in der deutschen Übersetzung. Wisst ihr, das muss man einfach sehen. Gott hat es so gegeben, was er geben wollte. Und wenn er sagt, Abraham ist der, der von Gott her genommen wurde, weil Gott sah, das ist das Material, mit dem kann ich vorwärts gehen, gibt ihm die Verheißung. Und was ist das Verheißung? Jeder, der ihn segnet, ist gesegnet. Jeder, der ihn verflucht, ist verflucht. Er sagt, aus dir werden gewaltige Dinge geschehen. Wir sehen nachher die Landesverheißung. Alles wird der Abraham gebunden. Und bei Lot heißt es einfach, er ging mit ihm. Wisst ihr, was das ist? Er ging mit ihm. Schmidtläufer. Es gibt Gläubige, die ihre Berufung vor Gott erkennen, annehmen und ausleben. Und da gibt es Gläubige, die laufen einfach mit. Die sind trotzdem gerettet. Die sind gerettet durch Jesu Blut. Ich werde ja nicht gerettet, weil ich jetzt besonders heilig lebe oder besonders konsequent bin. Ich werde gerettet aus Gnade durch Jesu Blut. Aber jetzt kann ich entscheiden, ob ich meine Berufung auslebe oder ob ich einfach mitlaufe. Und Lot ist ein Bild für den Mitläufer. 1. Mose 18, 18. Wenn man die zwei gegenüber stellt, du kannst fast nicht glauben, dass beide gläubig sind. 1. Mose 18, 18. Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Gewaltigste Verheißung. Und Gott sagt dann in 17, 4 und 7, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Vers 7. Einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Wisst ihr, was bei Lot steht über den Bund? Nix. Das ist unsere Situation. Ich kann das vollkommene Opfer. Und da steht, zum Beispiel, wenn du ein griechisches Neues Testament nimmst, da steht da drauf, hey, keine Diatheke, der neue Bund. Du kannst den neuen Bund, die ganze Erlösung, kannst du hier, wenn Gott dir die ganze Verheißung ergibt, du kannst sie annehmen oder kannst sie einfach ignorieren. Also wenn man jetzt die Schattenbildlichkeit der Bibel sieht, dann musst du einfach sagen, Abraham hat diesen Bund zur Kenntnis genommen, er hat ihn angenommen, er hat ihn geglaubt, er hat hier drin gelebt. Und Lot war es, darf ich so wie gehen, eher egal. Er wollte nur überleben. Wenn man jetzt in den Hebräerbrief reingeht, ist ja wichtig, manchmal im Neuen Testament zu sehen, wie das Neue Testament, die Lehre der Apostel, die andere Bibelstelle erklärt. Hebräer 11, das große Kapitel der Helden des Glaubens. Wer fehlt hier? Lot. Er ist nicht drin. Aber Abraham ist massiv drin. Das heißt zu Deutsch, Abraham war ein Mann des Glaubens, Lot war, obwohl er gerettet war, kein Mann des Glaubens. Und du wirst eine Entscheidung fällen als Mensch, ob du ein Mensch bist, der Glaubensweg geht oder der menschliche Weg geht. Und je nachdem werden wir Ergebnisse erzeugen. Wisst ihr, das Interessante ist, da kann man nicht sagen, warum lässt du das zu? So geht die Gläubige vor. Sondern ich selber löse es aus, das ist das Problem. Jeder hat von Gott her ein vollkommenes Opfer. Jeder hat von Gott her eine Berufung. Jeder hat von Gott her alles bekommen. Epheser 2,10 sagt, alle Werke, die ich tun soll, solange ich gläubig bin, sind seit grundlegender Welt bereitet. Warum seit grundlegender Welt? Weil seit grundlegender Welt das Opfer gilt. Und das ist in mir drin, durch die Wiedergeburt. Ich kann jetzt so leben, dass das alles aktiv wird und geschieht. Und ich kann so leben, dass nichts passiert. Wo kommt das alles raus? 1. Korinther 3, 11 bis 15, lest es in Ruhe im Preisgericht Jesu Christi. Im Preisgericht Jesu Christi wird das Feuergericht Gottes einfach über den Gläubigen drüber gehen. Alles, was Gold, Silber, kostbare Steine ist, wird bleiben. Gold, das Wesen Gottes, was aus der Wiedergeburt raus gelebt wurde. Silber, was ich im Gehorsam gegen das Wort Gottes getan habe. Silber ist immer das Wort Gottes. Und das dritte, kostbare Steine. Wo sind die kostbaren Steine? Beim Hohepriester auf der Brust, auf dem Ephod. Das heißt, was ich aus Liebe zum Jesus getan habe, das bleibt. Was geht weg im Feuer? Holz, Heu, Stroh, das ist das eigene. Die Bibel sagt immer, du bist Akazieholz. Also was du aus deinem eigenen Wesen bringst, ist einfach weg. Hebräer 11, 8 sagt, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde. Es ging einfach darum, dass er gehorcht hat. Und die Bibel sagt nicht umsonst, wenn ihr der Römerbrief mal ganz in Ruhe euch anseht, mir ist das lang nicht aufgefallen, dann hast du im ersten Kapitel und im letzten Kapitel hast du zwei Dinge, wo Paulus sagt, warum schreibt er den Römerbrief? Er sagt da was Hochinteressantes. Er sagt, um Glaubensgehorsam zu erzeugen. Wisst ihr, Glaube ist immer Gehorsam. Nicht Gesetzlichkeit, aber Gehorsam. Ich kann glauben, weil ich den Geist des Glaubens habe. Ich kann gehorsam sein oder ich kann es bleiben lassen. Ich habe die freie Wahl. Und wenn man 1. Mose 22, 18 sieht, da gibt Gott ein Zeugnis und sagt, weil du meiner Stimme gehorsam warst, das ist der Abraham. Er war gehorsam. Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen. Ist interessant. Bei Lot sagt die Bibel nichts über den Bund, nichts über den Glaube, nichts über den Gehorsam. Sie sagt einfach nichts. Wenn jetzt das Musterbeispiel ist, dann muss ich einfach sagen, obwohl er neutestamentlich gesehen genauso ein Gläubiger ist. Und jetzt sage ich es mal hart, jeder Gläubige hat die gleiche Chance. Jeder Gläubige hat dasselbe Paket. Jeder Gläubige hat ein Maß des Glaubens, jeder Gläubige hat einen Platz im Leib Christi, jeder Gläubige hat Gnadegabe von Gott, um ihm zu dienen, jeder Gläubige hat ein Arbeitsfeld. Das heißt, Gott hat jedem alles gegeben. Gott hat jedem alle Werke gegeben. Es ist alles da. Jetzt kann ich mich um das drehen oder es bleiben lassen. Und wenn bei Lot einfach Schweigen im Walde ist, dann heißt es, er hat es ignoriert, es war ihm egal. Hebräer 11, 9. Es passiert mir oft, wenn ich sowas zeige, da kommt hinterher, oder was oft, es ist zumindest schon passiert, dann kommen Gläubige und sagen, jetzt hast du aber den Lot niedergemacht. Dann sage ich, nö, die Bibel hat ihn niedergemacht. Weil die Bibel sagt klipp und klar, da ist nichts. Sie schimpft nicht einmal, sie sagt einfach nichts. Und am Schluss wird es sich rausstellen, ob bei uns etwas war oder nichts war. Wir haben die besten Voraussetzungen, das, was da ist. Oder, wenn man menschlich vorgeht, dass es weg ist. Und jetzt kommt eine der wichtigsten Stellen, Hebräer 11, 9. Das hat mich schon tief erschüttert. Durch Glauben hielt er, nämlich Abraham, sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Geschwister, es gibt ein Problem. Wir sind in der Seele nicht erlöst. Wir sind im Geist erlöst. Unsere tiefste Zone ist erlöst. Aber die Seele ist noch unser altes Leben. Und dem seelischen Bereich sind die geistlichen Dinge manchmal fremd, wie in einem Fremden. Ich soll einfach gegen meinen Verstand, gegen meine Gefühle glauben, dass Gott das tut, was er sagt. Das ist einem fremd manchmal. Das ist eine Willensentscheidung, das ist dieser Gehorsam. Und hier sagt die Bibel ganz klar, durch Glauben ist er praktisch gehorsam gewesen, obwohl es ihm fremd war. Du darfst nicht nach deinen Gefühlen gehen. Wenn du nach deinen Gefühlen gehst, gehst du in die Falle. Der Teufel lockt uns durch Gefühle in die Falle. Wer hat Isaak gefühlt? Esau. Wer war's? Jakob. Durch die Gefühle täuscht dich der Teufel. Ich sage nicht, dass Gefühle schlecht sind. Ich liebe meine Gefühle. Aber ich bin mir vollkommen klar, ich muss sie kontrollieren durch den Heiligen Geist. Wenn ich das nicht mache, kriege ich ein Problem. Hebräer 11, 17 sagt die Bibel, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde. Ist euch aufgefallen? Bei Lot steht überall nichts. Merkt euch die eine Stelle. Abraham brachte Isaak Gott dar. Er war bereit, ihn zu töten. Er war bereit, ihn Gott zurückzugeben. In dem Wissen, dass er ihn auferweckt. Das heißt, er war bereit, ihn hinzugeben. Das spielt jetzt eine riesige Rolle, wenn wir nämlich nachher etwas sehen. Und ich sage es mal so, ich könnte es auch vorgreifen. 1. Mose 19, Sodom und Gomorra. Also Abraham gibt seinen Sohn Gott auf den Altar. Was macht Lot, der Gläubige? 1. Mose 19, 8, da kommen diese wirklich sündhafte, perverse, völlig verderbte Leute von Sodom. Jetzt geht er hin und sagt, siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Müssen wir vorstellen. Ich habe mir überlegt, was kann ein Vater dazu bringen, jungfräuliche, unschuldige Mädchen so einem Mob, so teuflische Leute auszuliefern. Merkt ihr den Unterschied? Abraham gibt seinen Sohn Gott hin und Lot gibt seine Kinder dem Teufel hin. Brutal. Willensentscheidung. Niemand hat von Lot verlangt, dass er das tun soll. Niemand. Die Engel hätten ihn auch so geschützt. Da merkst du, da tickt irgendwas anders. Also ich habe mir das einfach so gemerkt beim Lesen. Bei Abraham ist immer dieser Glaube da, immer dieser Gehorsam, immer das Vertrauen, dass Gott ihn durchbringt, dass alles, was Gott sagt, stimmt. Und bei Lot ist einfach nichts da. Bei Abraham ist alles da und bei Lot ist nichts da. Das heißt, er tut aktiv nichts, dass diese geistlichen Dinge geschehen. In Römer 4, da erklärt die Bibel nochmals das berühmte Kapitel, wo letztendlich, und ich denke, das ist mit das zentralste Kapitel über Abraham überhaupt, ab Vers 17, dass er der Vater der Gläubigen ist. Er hat geglaubt an den Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nichts ist, als wäre es. Immer der gleiche Gedanke. Er ist bereit, Isaak zu opfern, nicht im Teufel, sondern Gott. Und zwar in dem Wissen, dass der Tod nicht geschehen wird, sondern Gott ihn auferweckt. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage. So soll dein Same sein. Ein 100-Jähriger, der durch ein Wunder ein Kind bekommen hat mit einem 90-Jährigen, ist vollkommen ausgeschlossen, soll jetzt dieses Wunderkind opfern. Und er war bereit. Wisst ihr, er glaubt, obwohl nichts zu hoffen mehr war. Wisst ihr, und wahre Glaube interessiert es nicht, ob es menschlich gesehen von der Logik her Hoffnung gibt. Er glaubt gegen jede Hoffnung, wenn Gott es sagt. Das ist der wahre Gläubige. Er glaubt, was Gott sagt und wenn die ganze Welt zusammenbricht. Du findest diese Glaubenshaltung beim Lot nicht. Und jetzt erklärt die Bibel, wie er das gemacht hat, Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes. Es ging nur darum, ob er Gott geglaubt hat, sonst gar nichts. Durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Er hat also geglaubt, dass Gott es tut. Er hat Gott geehrt. Wenn ich und du, wenn wir hingehen und alles, was die Bibel sagt, im Glauben annehmen, dann ehren wir Gott. Das ist mit die höchste Verehrung Gottes, wenn man das glaubt. Wisst ihr, wir glauben immer, du musst bestimmte Dinge tun, du musst was aufgeben, du musst, wisst ihr, das ist Religion. Aber Gott wird am meisten geehrt, wenn wir ihm glauben. Das ist einfach Fakt. Wenn du 1. Mose 19 guckst, das ist ja diese furchtbare Begebenheit hier im Endeffekt in Sodom und Gomorra. Gott rettet ja diesen Lot. Und so rettet er auch den Gläubigen, der passiv ist, der nichts tut, solange er das Opfer Jesu nicht verwirft, rettet er ihn. Das ist gar keine Frage. Aber jetzt kommt ein Problem. Er kriegt eine ganz klare Erweisung. So wie Abraham Erweisungen bekommen hat. Abraham ist einfach gehorsam gewesen, hat das, was Gott sagt, getan. Jetzt kriegt er eine Erweisung bei der Errettung. Jetzt siehst du, was Lot in seiner Seele für Gedanken hatte. 1. Mose 19, 19. Er sagt zu ihm, fängt schon an, ab Vers 17, wo er sagt, du musst deine Seele retten. Schaue nicht zurück, ganz wichtig, da hat seine Frau versagt. Und er sagt, geh aufs Bergland. Jetzt sagt in Vers 18 Lot, ach nein, mein Herr. Bei Herr kann man nie Nein sagen. Wie war das, als der Jesus das Wunder getan hat, als die Frau sagt, und er zu ihr sagt, du kriegst es nicht, du gehörst nicht zum Volk Israel. Und dann sagt sie, ja, Herr. Wenn wir ja zu dem sagen, was der Herr Jesus getan hat, ja zu dem, was Gott will, dann greift er ein. Sobald du nein, Herr, sagst, passiert nichts. Und das ist die Haltung vom Lot. Nein, Herr. Nicht Christus, sondern ich. Gerade rumdreht wie im Galater. Sieh doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden. Hat er ja, ist gerettet. Du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Das ist die Errettung. Für die ist er noch dankbar. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Und er hört ihn und die Bibel sagt, es ist die Stadt Zoar. Merkt ihr etwas? Gott sagt dem Engel klipp und klar, was er tun soll. Und der Engel geht hin und sagt es Lot. Jetzt kommt der Lot und jetzt kommt das Teuflische. Ich dachte, er hat seine eigenen Vorstellungen. Er sagt, wenn Gott sagt, geh aufs Bergland, dort bist du in Sicherheit, glaubt das nicht. Sondern er denkt, naja, in Zoar wäre ich sicher. Er hat ganz eigene Vorstellungen. Er glaubt nicht Gott wie in Abraham. Abraham hat Gott geglaubt, auf Gedeih und Verderb, dass er seinen Sohn sogar getötet hätte. Und Lot glaubt nicht einmal bei der Rettung, dass richtig ist, da wo der Engel sagt, wo er hingehen soll, er soll aufs Gebirge gehen. Er hat eine eigene Vorstellung. Er will unbedingt in diese Stadt. Jetzt kommt das Dramatische. Jetzt geht er auf die Stadt. Vers 30. Und Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland. Denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Merkt ihr etwas? Seine ganze Meinung hat keinerlei Wert gehabt. Hat ihm geistlich keine Ruhe geschafft, sondern die Angst hat ihn wiederum, seine Sorge. Jetzt können wir ganz einfach sagen, Sorge, Angst, eigene Vorstellungen. Abraham hat keine Sorge, die hat er abgegeben, hat keine Angst, die hat er ausgeliefert, sondern er glaubt. Sein Wesenszug ist, er glaubt, was Gott sagt. Und Lot hat nur Angst, Sorge, eigene Vorstellungen. Das heißt, es dreht sich alles um das, wie er sieht. Ist dramatisch. Und wir kommen nachher, wenn wir Kinder sehen, drauf, was das bewirkt hat. 1. Mose 13, 4. Wieder hochinteressant. Als dann die Trennung zwischen Lot und Abraham kommt, gibt es bei Abraham einen entscheidenden Punkt. Bevor es zur Trennung kommt, die Trennung bedeutet ja, dass Abraham ungeheure Nachteile in Kauf nimmt. Er lässt diese fruchtbare Ebene, die nach Sodom führt, überlässt er dem Lot. Er lässt ihn raussuchen. Also er ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber warum kann er das? In 1. Mose 13, 4 heißt es, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Er baut einen Altar. Wisst ihr, was es heißt? Er steht vorm Angesicht Gottes. Er opfert. Für uns heißt es, ich nehme das vollkommene Opfer an. Ich stehe vor Gott in Christus. Um das hat er sich gedreht. Und von diesem Opfer aus wird meine Gedankenwelt geprägt. Meine Vorstellungen, meine Einstellungen. Lot, das ist interessant, bei Lot ist immer so, ich habe es mir extra aufgeschrieben, das siehst du erst, wenn du alles aufschreibst. Ich habe mir extra aufgeschrieben, nichts. Bei Lot kannst du immer hinschreiben, nichts. Es fehlt, es fehlt, es fehlt, es fehlt, es fehlt. Er hat nichts, er baut kein Altar, er dient nicht Gott, ist aber gerettet. Wisst ihr, wir haben immer die Vorstellung, nur der ist gerettet, der wirklich Gott dient. Stimmt nicht. Das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Es gibt genügend Gläubige, die du eigentlich im Himmel sehen wirst. Und die Bibel sagt es beim Preisgericht, sie werden dann gerettet wie durchs Feuer hindurch. Die sind gerettet wie durchs Feuer hindurch. Aber sie haben nichts aufzuweisen. Sie waren wie der Lot. Es geht nicht nur ums Preisgericht, dass ich am Schluss um Herrn Jesus nichts zu bringen habe, um ihn zu verherrlichen. Sondern es geht darum, dass man hier auf der Erde alles kaputt macht. Es gibt genügend Gläubige, die alles kaputt machen, ohne es zu wollen. Und Abraham ist so groß, dass er, nachdem er einen Altar gebaut hat, Gott angebetet hat, in 1. Mose 13, 8 sagen kann, da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Er sieht die Geistlichkeit, er sieht, wir sind Brüder, wir wollen doch keinen unnötigen Streit. Und er sagt, ich bin sogar bereit, dir den Vorteil zu überlassen. Warum kann er das? Weil er vor Gott stand. Weil Gott ihm Zusage gegeben hat und er hat die geglaubt, da hat er es überhaupt nicht nötig gehabt, wieder Lot auf den Vorteil auszusehen. 1. Mose 13, 10. Und Vorteil kann nicht nur Geld sein, kann nicht nur Einfluss sein, sondern es kann auch eigene Ehre sein. Einfluss. 1. Mose 13, 10. Da hob Lot seine Augen auf und sah, er sieht die ganze Jordanau. Überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, Welt Ägypten, bis nach Zoar hin. Es kommt wieder Zoar, unsere Stadt. Wisst ihr, ist das der Grund, warum er noch Zoar will? Merkt ihr was? Zoar hat eine Rolle gespielt bei der Sache. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, Abraham wohnte im Land Kanaan, das ist das Land des Glaubens, das ihm fremd war teilweise. Und Lot wohnte in den Städten der Arbeit, er hat woanders gewohnt. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Der hat in Sodom gewohnt, ist euch das klar? Den hat es immer mehr nach Sodom gezogen. Und Abraham hat sich abgesondert von Sodom. Er wohnt im Negev, er ist in Israel gewesen, im Land Kanaan, hat Gott gedient. Und es war vielleicht fremd. Ich kann mir vorstellen, wie vielleicht auch die Sarah oder seine Leute gesagt haben, naja, Abraham, der Negev ist eine Hochwüste. Ist nichts Besonderes. Guck mal her, da Sodom, Lot, das ist doch die Ebene, ist die Jordanebene. Heute ein Teil von Jordanien. Da ist schön, schön wunderbar, da ist fruchtbar, da hat es Palmen. Also, aber er ist bereit, diesen Nachteil in Kauf zu nehmen. Warum? Weil er Gott geglaubt hat. Aber jetzt kommt was Interessantes. Er musste zuerst eine Glaubensprüfung bestehen. Er musste Lot die Ebene überlassen. Und als er das getan hat, das ist für uns wichtig, wenn wir geistlich Gott zustimmen, auch Nachteile in Kauf nehmen, dann handelt Gott. Aber erst danach. Dramatisch. 1. Mose 13, 14. Nach der Trennung. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Wer hat sich getrennt? Lot hatte die Möglichkeit, bei Abraham zu bleiben, im Land Kanaan. Er trennt sich, er will Sodom. Jetzt sagt Gott, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst. Also er wohnt im Land Kanaan nicht besonders. Nach Norden, nach Süden, nach Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch oder Mann den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf, durchziehe das Land seiner Länge, seiner Breite nach. Denn dir will ich es geben. Jetzt ist die Frage, hat er das geglaubt? Vers 18. Da brach Abraham auf, er hat es geglaubt, und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Er glaubte, steht vor meinem Gesicht Gottes und ist sich bewusst, dieses ganze Land gehört mir und später gehört es Israel. Ist keine Frage, auch heute. Aber Lot schlägt sein Zelt auf in Sodom, obwohl Vers 13 geschrieben steht, aber die Leute, es gibt im Hebräischen extra ein Wort, also der Hebräer hat kein Wort für Menschen oder Leute, er nennt die alle Adam in der Einzahl. Aber er nennt bestimmte Leute, nennt er Enosh oder Enoshim. Enosh ist der Sterbliche, der Böse, also wirklich der Böse, der gefallene Mensch. Aber die Leute von Sodom, da steht Enosh, waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Das hat er gesehen. Wir haben ja gelesen, er hat sich darunter gequält. Wisst ihr, du kannst jammern und seufzen über die Endzeitzustände. Du kannst sagen, wie schrecklich, dass das alles jetzt so sündhaft ist und so schlimm ist. Und trotzdem kannst du keine Konsequenzen ziehen. Du kannst sogar darunter leiden und seufzen und jammern. Aber du bleibst bei Sodom. Wir werden nachher sehen, was mit Sodom passiert. Hebräer 11, 10 und 16, wieder ein Blick ins Neue Testament. Da sieht man jetzt, was beim Abraham passiert ist. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Vers 16. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also Gott hat Abraham schon gesagt, es wird eine Stadt geben. Ich weiß nicht, ob euch klar ist. Wird uns beigebracht, es gibt Himmel und Hölle. Naja, das ist höchstens das Wissen einer Kinderbibel. Es gibt nicht zwei Orte, sondern vier. Es gibt der erste Ort, das ist das neue Jerusalem. Laut 1. Petrus 2 und Offenbarung 21, 22 besteht das neue Jerusalem, diese Stadt aus Steinen, und das sind die Gläubiger. Das neue Jerusalem ist die wiedergeborene Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Das Reich der Himmel ist das, was Abraham auch verheißen war. Dort wird in dieser himmlischen Welt, wird das, ich sag's mal, ungeschützt gerettete Israel sein. Und dann gibt's noch die neue Erde und die Hölle natürlich. Und die neue Erde, das ist der Ort, wo nach meiner Überzeugung, da kommen ja Bäume, die noch die Leute gesunde lassen. Also ein Verlorener muss nicht gesundet werden, der ist laut Buch des Lebens in der Hölle. Und ein Geretteter muss nicht gesundet werden, der ist im Preisgericht Christi vollständig zurechtgebracht. Wer muss gesunden? Es steht so nicht in der Bibel, aber ich sehe nur einen einzigen Schluss, wer auf der neuen Erde ist. Das sind die Leute, die nicht zum Reich der Himmel gehören und die nicht zu der Hölle gehören. Und es kann nur eine Gruppe sein, Unmündige, die sich nicht bekehren konnten. Es ist ganz klar, ein Kind, das noch nicht mündig ist und stirbt, kommt nicht in die Hölle, kommt aber auch nicht in den Himmel. Ein Kind oder ein Behinderter ist nicht wiedergeboren, gehört nicht zum Neuen Jerusalem, geht aber auch nicht verloren. Die sind auf der neuen Erde. Und dann geht Gott hin durch diese wunderbaren Bäume und lässt sie gesunde. Und am Schluss kommt was Wunderbares, er schiebt das neue Jerusalem, der neue Himmel und die neue Erde alle zusammen. Dann sind wir wieder alle beieinander. Ist das doch herrlich? Im Zentrum ist der Tempel und der Tempel ist der Herr Jesus selber. Und Abraham hat es schon gewusst. Gott hat es ihm gesagt. Jetzt sage ich es einmal hart. Er hat es gewusst. Diese himmlische Hoffnung ist doch wunderbar. Was hat Lot gewusst? Wisst ihr, was er gewusst hat? Nix. Mir ist es aufgefallen. Bei Lot steht einfach immer nix. Bei geistlichen Dingen. Null. Ich habe mir überlegt, wie soll ich mich zu Lot stellen? Ich sage es mal vorsichtig. Auf euer Art sage ich, oh, was ist Gott gnädig, dass er selbst so einen Menschen, das ist das, was Hebräer 4,15 sagt, dass Gott Mitleid mit unserer Schwachheit hat. Ein Mensch, der Herr Jesus nicht verwirft, beim Herr Jesus bleibt, trotz seiner Schwachheit, der kommt um Jesu Blutwille in den Himmel. Wisst ihr, darum ist diese ganze Gesetzlichkeit völlig falsch. Ich komme aus Gnade in den Himmel, wenn ich beim Herr Jesus bleibe. Wenn ich ihn verwirft, dann ist auch aus. Aber wenn ich beim Herr Jesus bleibe, kann ich noch so schwach sein, er wird mich durchbringen. Da muss ich sagen, das ist wieder ein wunderbares Beispiel, wie Gott sogar ein Lot durchbringt. Aber ich sag's einmal ganz ehrlich, ich will doch kein Lot sein, oder? Wollt ihr ein Lot sein? Abraham, als Gottes Gericht über Sodom und Gomorra gibt, 1. Mose 18, 22. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Er bleibt vor Gott stehen und kämpft um Sodom und Gomorra, dass sie nicht verloren geht. Was macht Lot? 1. Mose 19, 1. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Wisst ihr, was das heißt? Er war ein Gemeinderat. Die, wo im Tor sitzen, sind die Gemeinderäte gewesen. Er ist im Gemeinderat von Sodom. Seht ihr den Unterschied? Er ist im Gemeinderat von Sodom. Ihm ist überhaupt nicht klar, dass jetzt das Gericht Gottes kommt. Ihm ist nicht klar, dass die alle in die Hölle fahren. Ihm ist nicht klar, dass er sich und seine Familie retten muss. Sondern er hat sich in Sodom häuslich niedergelassen. Abraham sieht das Gericht, glaubt, dass Gott es tun wird und kämpft mit Gott um die Seele. Merkt der Unterschied? Beide gerettet. Entschuldigung, das darf man nicht vergessen. Beide gerettet. Und in Hebräer 11 ist immer wichtig, dass man Hebräer dazu zieht. 11, 13 sagt die Bibel, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Lot war ein Bürger von Sodom, dieser Welt. Vers 13, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf der Erde seien. Das sind die wahren Gläubigen. Abraham war ein Fremdling. Und jetzt kommen wir zu der Ehe. Ich sage nicht, dass die Ehe immer die entscheidende Rolle spielt. Letztendlich ist jeder selber verantwortlich vor Gott. Und das siehst du bei der Sarah und das siehst du bei der Frau von Lot. Warum wird der Name der Frau von Lot nicht genannt? weil sie nicht bekannt war. Sie war nicht gerettet. Und hier siehst du etwas, Hebräer 11, wenn der Mann seine Rolle einnimmt und klar geht, dann hilft das der Frau. Sagt aber nicht, dass die Frau klar marschiert wegen dem. Es kann auch sein, der Mann nimmt seine Rolle nicht ein und ist ein richtiger Lot. Dann muss die Frau eben geistlich klar vor Gott stehen. Beide Möglichkeiten gibt's. Aber hier war es so, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Es steht im Griechischen ganz seltsame Konstruktion, Samen herabzuwerfen. Wisst ihr, was das heißt? Dieser chemische Vorgang, dass sie überhaupt noch mal fruchtbar wurde mit 90, hat sie selber durch Glaube ausgelöst. Ist ja klar, was das heißt? In dem Moment, wie sie Gott geglaubt hat, hat sie durch den Glaube in ihrem Körper praktisch die Fruchtbarkeit erzeugt. Habe ich früher immer drüber gelesen. Durch Glaube ist es geschehen. Es war zuerst natürlich ein Wunder Gottes, aber es konnte nur geschehen, weil sie geglaubt hat. Gigantisch, gigantisch. Sarah ist, wie sie ist. Sie ist auch bloß ein Mensch. Und sie war auch kein geistlicher Riese. In 1. Mose 16 geht sie hin, nachdem sie keine Kinder hat, auch im Unglauben, geht sie einfach hin und sagt, geh zu Hagar, deiner Magd. Mensch, Entschuldigung, wie kann eine Frau sagen, geh zu anderer Frau, zum Mann? Es war Unglaube. Sie ist auch schwach. Aber trotz dieser Schwäche hat sie, wenn es hart auf hart ging, trotzdem geglaubt. Also man kann Schwächephasen haben und trotzdem glauben. Und jetzt ist das Interessante. Weder Lot noch seine Frau steht in Hebräer 11, aber Sarah steht drin. Du kannst trotz deiner Fehler, wenn du geistlich dich entschließt, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, kannst du noch so viele Fehler machen. Es kann sein, du stehst am Schluss im himmlischen Hebräer 11. Also du kannst trotzdem durchkommen. Es gibt mir ungeheure Hoffnung. Trotz dieser Schwäche. Was sagt die Bibel von der Ehe von Lot und von seiner Frau? In Lukas 17, 32 sagt die Bibel etwas, und das ist doch dramatisch, wenn das geschrieben steht. Gedenke an Lots Frau. Lots Frau ist ein Musterbeispiel des Untergangs. Das, was Lot nicht hatte, konnte er bei seiner Frau auch nicht erzeugen. Abraham hatte Glaube und konnte drum zumindest die Sarah so prägen, dass sie trotz ihrem Unglauben mit der Hagar und mit dem Kind, dass sie bereit war, Gott zu glauben. Sie hat einen Fehler gemacht, hat Buße getan und hat Gott geglaubt. Und Gott hat sie letztendlich erhört, hat ihre diese Gnade des Kindes gegeben. Und hier sagt die Bibel in 1. Mose 19, 17, rette deine Seele und schaue nicht zurück. Das war ein ganz klarer Befehl. Aber die Frau vom Lot war es ja nicht gewöhnt zu glauben. Sie war nicht gewöhnt, gehorsam zu sein, weil sie ja einen Mann gehabt hat, der letztendlich sich um Gott nur bezüglich der Rettung gekümmert hat. Der Rest war ihm egal. Sie hat keinerlei Prägung durch diesen Mann bekommen. Darf ich das so brutal sagen? Letztendlich hat jeder seine Entscheidung selber zu fällen. Aber ein Großteil von dem, was mit Lots Frau passiert ist, hat Lot selber auf dem Gewissen. 1. Mose 19, 26. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinen Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Sie hat nicht geglaubt, wenn der Engel sagt, du darfst nicht zurückschauen. Sie hat es nicht geglaubt. Die Folge war Katastrophe. Hätte Lot seine Frau geprägt, wäre sie nicht gestorben. Ist euch das klar? Abraham prägt die Sarah und sie stirbt mit 127 Jahren im Säger und in der Gnade. Bei Lots Frau passiert die Katastrophe, ungehorsam im Herzen, rückwärtsblicken, da ist überhaupt nichts da. Gar nichts. Wisst ihr, und das ist so dramatisch, wenn man das jetzt sieht. Und bei Sarah, da war was völlig anderes. Sie war trotz ihrem Eigenwille. Wisst ihr, einmal sagt ja Gott, 1. Mose 21, 12, Abraham, also die Hagar, das zweite Mal wegschickt. Du musst alles tun, was deine Frau dir sagt. Also Gott benutzt dann die Hagar sogar als Schule für den Abraham, aber er benutzt seine richtige Frau, die Sarah, noch viel mehr, und er muss sich dann von seiner Frau was sagen lassen. Manchmal ist die Frau geistlicher wie der Mann, das muss man ganz klar sehen. Aber hier trotzdem, 1. Petrus 3, 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Also sie hat die biblische Ordnung eingehalten. Sie wusste, er ist mein Herr. Aber das heißt nicht, dass dann sie einem Mann nichts zu sagen hatte. Wo er dann wohl sich schon daran gewöhnt hatte, dass er diese Hagar hatte, war ihr klar, das war ein Fehler, weg. Und dann sagt Gott, so, jetzt kriegst du recht, Sarah. Also, dass die Frau dem Mann gegenüber die richtige Haltung einnimmt, ist wichtig, aber es gibt Dinge, wo die Frau letztendlich dem Mann was zu sagen hat. Wisst ihr, beides ist da, es muss halt geistlich richtig sein. Kinder. Ihr kennt ja alle 1. Mose 22, die berühmte Geschichte der Opferung des Isaak. Und jetzt ist die Frage, nachdem Abraham seine Frau geprägt hat, die Sarah, er hat auch seine Kinder geprägt. 1. Mose 25, 11. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, der war da weg, kein Einfluss mehr, da segnete Gott seinen Sohn Isaak und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. 24, 62. Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Da hat er seine Braut erwartet. Das heißt, er hat bei seinem Vater Abraham gesehen, wie man Gott dient. Er hat gesehen, letztendlich, man muss vorm Angesicht Gottes stehen, muss das Wasser des Lebens dauernd trinken, muss vor Gott stehen. Und als Abraham stirbt, ist er so geprägt, dass er es weiter tut. Er hat die Kinder geprägt. Bei Abraham war die Frau geprägt, bei Abraham waren die Kinder geprägt und alle sind in Hebräer 11 bei den Glaubenshelden. Was ist mit Lot? 1. Mose 19 zeigt, dass seine Frau umkommt. Und er war ja bereit, seine Kinder der Hurerei preiszugeben. Jungfräuliche Mädchen, das ist so eine Sauerei. Entschuldigung, da fehlen mir die Worte. Und jetzt antwortet Gott und gibt ihn dahin. Er lässt ihn einfach machen. Und jetzt passiert bei den Mädchen was. Die sind geprägt. Von was sind die geprägt? Wisst ihr, die haben doch auch mitgekriegt, dass der Vater sie denen wirklich, ich sag's einmal so, Hurer und Ehebrecher ausgeliefert hätte. 1. Mose 19,30. Er geht aufs Bergland. Und jetzt sagen sie, die Mädchen, Vers 31, unser Vater ist alt, es ist kein Mann mehr auf der Erde, der zu uns kommen könnte, noch der Weise aller Welt. Merkt ihr was? Was beherrscht die? Sorgegeist. Die glauben nicht, dass Gott für sie sorgt, ihnen einen Mann schickt, sondern die glauben, es sind keine mehr da. So komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben, bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommen erhalten. Sie gaben ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht und die Ältere ging und legte sich zu ihrem Vater und er erkannte sie nicht, weder als sie sich legte, noch als sie aufstand. Die Junge macht genau das Gleiche. Das heißt, sie begeht Blutschande mit ihrem Vater, ohne dass er es merkt. Die verführt ihren Vater. Das ist eine Form von Vergewaltigung, ist euch das klar? Wisst ihr, was daraus entsteht? Moab und Ammon. Wenn ihr jetzt einmal Psalm 83 anguckt, dann seht ihr, das waren die Feinde Israels. Merkt ihr was? Aus dieser nicht geistlichen Haltung werden sogar die Feinde, ich sag's einmal so, die Finsternismächte begünstigt, dass sie wirken können. Wenn ihr das in Ruhe euch anguckt, gell, es ist dramatisch. Und die Bibel sagt hier klipp und klar, Psalm 83, 6, und da sagt sie, die Zelte Edoms, die Ismailiter, also Islam, Moab, die Hagariter, Gebal, Ammon, Amalek, der Schlimmste, der aus Edom kommt. Und wisst ihr, alles kommt von Lot. Er hat das alles ausgelöst. Er hat das Drama gegeben und dann greifen die den an. Und da werden unklare Gläubige gezeugt aus solchen Situationen. Galater 4, 29, den praktisch, der gläubig ist, der hat ein Problem. Der wird immer angegriffen von dem, der nicht gläubig ist. Die vom Geist Geborenen werden immer von dem nach dem Fleisch Geborenen angegriffen. Das heißt, da wird eine Frömmigkeit geboren, die nicht biblisch ist, sondern die teuflische, das sind die Leute, die nachher, könnt ihr in der Reformationsgeschichte sehen, wo dann gutmeinende Leute evangelisch, katholisch die Täufer bis aufs Blut verfolgt haben und umgebracht haben. Die haben geglaubt, das ist okay, das waren halt Leute nach dem Fleisch geboren. Und es kommt alles, er hat die letztendlich, der hat die Mädchen preisgegeben. Dann haben sie mit ihm Blutschande getrieben und rauskommt Todfeindschaft gegen Israel, Teufelei ohne Ende, der Teufel feiert Triumphe. Dramatisch. Trotzdem ist Lot gerettet. Ihr versteht warum. Weil das ewige Leben eine Gnadengabe ist. Er hat das ewige Leben nicht von sich geworfen. Ist interessant. Aber er hat alles kaputt gemacht. 1. Mose 22, 18. Er sagt, die Rettung, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Abraham hat Gott geglaubt, er rechnet sie ihm als Gerechtigkeit an. Und jetzt siehst du, Gott rettet sogar ein Lot in diesem Elend. 1. Mose 19, 29. Es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verdorbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verdorbte, denen Lot gewohnt hat. Wisst ihr, warum Gott Lot gerettet hat? Bloß wegen Abraham. Manchmal ist es so, dass du nur überlebst, weil andere Gläubige für dich betet in deiner Lauheit. Ich packe mich an der eigenen Nase. Manchmal sind es die anderen Gläubigen, die treu dazustehen und dafür sorgen, dass du nicht voll ganz abrutscht. Das muss uns klar sein. Aber es ist doch viel besser, wenn du einer von denen bist, die dafür sorgen, dass andere nicht abrutschen in der Fürbitte. Dass du ihnen beistehst und kämpfst und den geistlichen Weg gehst. Abraham war klar, Lot war nicht klar. Und jetzt kommt vielleicht das Dramatischste. In 1. Mose 14 begegnet Abraham, nachdem er wieder für den Lot hat kämpfen müssen, weil er wieder Dummheiten gemacht hat, begegnet er in Vers 18 Melchisedek, dem König von Salem, König des Friedens, das ist der Jesus. Er bringt Brot und Wein herbei, das vollkommene Opfer. Er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten, der Herr Jesus. Er gibt ihm das vollkommene Opfer und Abraham gibt ihm dafür den Zehnten. Er gibt sein Leben auf den Altar. Da geht es nicht um die 10%, Zehnte ist ein Bild für die ganze Hingabe. Und dann kommt Erhaltung. Lot wollte von Sodom etwas. Er wohnt in Sodom, er will von denen was. Er will die Aue, er will Zoar, er will da was. Wisst ihr, was Abraham sagt? Zum König von Sodom. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, Sodom, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Das ist der Schlüssel. Abraham will nichts, was Gott ihm nicht gibt. Abraham will, alles soll von Gott kommen. Wenn dann Gott sagt, das ist unterschiedlich. Wenn Gott dich in eine Wüste führt, dann ist es für Gott richtig, dass du jetzt durch die Wüste gehst. Wenn du Mangel hast, dann ist es für Gott richtig, dass du Mangel hast. Ist alles in Ordnung. Abraham sagt, nichts von Sodom. Es kann mir noch so dreckig gehen. Ich gehe nie zum König von Sodom. Nie. Dramatisch. Was ist mit dem Melchisedek und dem Lot? Lot ist doch gerettet. Der stand bei Abraham. Der war dabei. Wisst ihr, was bei Lot ist mit Melchisedek? Nix. Er hat keine Beziehung zu Melchisedek. Du kannst gerettet sein, ein Gotteskind, und die Gnadengabe angenommen haben. Und du bist immer nur so, dass du sie willst und auch, du kannst beten und Bibel lesen und alles. Aber du hast keine lebendige Beziehung. Das heißt, der König des Friedens, der König Melchisedek, kann dir nichts geben, weil du abgehakt hast innerlich. Paulus sagt, dramatisch, 2. Korinther 2, 17, vor Gott in Christus lebe ich. Galater 1, 10 sagt Paulus, wenn ich noch ein Knecht der Menschen wäre, wäre ich nicht der Knecht Gottes. Das ist Lot. Wenn ich die Bibel ganz ernst nehme und 1. Korinther 10 und Römer 15 wirklich so nehme, dass ich glaube, was Gott sagt, dann sind die zwei Männer mein Musterbeispiel. Die sind nicht umsonst verwandt. Die sind nicht umsonst miteinander. Haben alle zur gleichen Zeit gelebt, alle um Sodom rum gewohnt. Wisst ihr, da war alles gleich. Die hatten die gleichen Voraussetzungen. Jeder hätte genau das Gleiche machen können. Wisst ihr, und jeder von uns hat die gleichen Voraussetzungen. Wir leben alle in der Endzeit. Wir haben alle ein vollkommenes Opfer. Wir haben von Gott alles bekommen. Wir können alles so machen. Keiner hat mehr Vorteil wie der andere. Die Gnadengabe spielt keine Rolle. Wisst ihr, Gnadengabe ist das, was Gott nimmt zum Dienst. Aber die geistliche Voraussetzung, im Geist zu wandeln, geistlich klar zu gehen, hat jeder das Gleiche. Da gibt's keine Unterschiede. Keiner hat einen Vorteil oder einen Nachteil. Aber es kommt der entscheidende Punkt. Bin ich wie ein Abraham, der glauben will, der gehorsam sein will, der Gott ehrt, indem er ihm glaubt, der bereit ist, jeden Nachteil in Kauf zu nehmen, der ganz klar die Entscheidung gefällt hat, vor Sodom will ich nichts? Oder bist du jemand wie Lot, der sagt, naja, vielleicht gibt Gott mir doch nicht alles, was ich will. Und vielleicht meint Gott doch nicht so gut mit mir. Dann gehe ich halt ein bisschen zu Sodom. Und ein bisschen noch Sodom funktioniert halt nicht. Er hat gezeltet in Richtung Sodom. Wo war er am Schluss? Unter dem Tor Sodoms. Und hätte ihn der Engel nicht herausgeführt, und er hat ihn nur rausgeführt wegen Abraham, da wäre er untergegangen mit den anderen. Und er hat seine Frau kaputt gemacht, hat sie das Messer geliefert, und er hat seine Kinder ans Messer geliefert, und die haben dann in ihrer Verderbtheit das auserwählte Volk nachher praktisch in größte Schwierigkeiten gebracht, indem sie Menschen geboren haben, die letztendlich die Todfeinde Israels waren. Einmal sagt die Bibel im Alten Testament, ich habe euch vorgelegt Säge und Fluch. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Ich muss jetzt eine Entscheidung fällen. Will ich die Fülle des Segens eines Abraham oder will ich nur aus menschlichen Gründen der Fluch von Lot? Ich fände, wenn man die Folge sieht, aber nochmals, dass man richtig versteht, im Preisgericht Jesu Christi wirst du beide Gruppen von Gläubigen finden. Gläubige, die vielleicht 5 Kronen haben, die sie alle mal Jesus zu Füße legen können. Gläubige wie Lot, die wird durchs Feuer hindurch am Schluss nichts haben, nichts, gar nichts, die das nackte Leben noch gerettet haben. Die Entscheidung hat Abraham gefällt, die Entscheidung hat Lot gefällt. Die Entscheidung fällst du und ich. Jeder von uns fällt die Entscheidung. Bloß du musst dir überlegen, was es für Folge hat. Es hat alles Konsequenzen und Folge. Für den Ehepartner, für die Kinder, für die Gemeinde, für die Familie, für dein Umfeld, für alles. Es hat Folge für die Ewigkeit. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir beten dich an, dass du uns diese herrliche Erlösung durch deinen Sohn gegeben hast. Und Herr Jesus, du warst bereit, diese Lichtswelt des Vaters zu verlassen, diese große, gewaltige Erlösung uns zu geben als Gnadegabe, dass sogar so ein elender Mensch, und drum hast du auch das mosaische Gesetz für uns erfüllt, weil es keiner halten konnte, dass sogar so ein elender Mensch, der nichts zustande gebracht hat, wie ein Lot gerettet werden konnte. Dass aber Menschen, die bereit sind, dir zu glauben, dir zu dienen, wie in Abraham, Träger des Segens, Träger der Gnade sein können. Und du siehst, wo jeder von uns steht. Du siehst, jeder von uns hat eine Vergangenheit, wo er entweder der Weg Abrahams oder der Weg Lots gegangen ist. Jetzt gib uns einfach Gnade und diese heilige Entscheidung für den Rest unseres Lebens, egal ob es lang oder kurz ist, den Weg des Abraham zu gehen, dir zu glauben, dir gehorsam zu sein, dich zu ehren durch biblischen Glaube und wirklich wie in Abraham zu sagen, vom König von Sodom will ich nichts. Erbarme dich einfach und ich danke dir dafür. Amen.